Man sieht es mir nicht an. Keine Schrammen, kein Gips, kein Pflaster. Und doch bin ich krank, psychisch krank. Was das bedeutet? Dass plötzlich nicht nur ich mit der Erkrankung kämpfe, sondern auch mit den Reaktionen anderer. Misstrauen, Schweigen, Abstand. Ich bin nicht gefährlich. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen, Gedanken und einer Krankheit, die man eben nicht sieht. Aber das Schlimmste ist nicht die Krankheit selbst. Es ist das Stigma. Die Schublade, in die ich gesteckt werde, sobald das Wort Depression oder Angststörung fällt.
Pflegestützpunkt.
Wie wir pflegen und pflegen wollen. Der Podcast über Pflege und seine Zukunft.
Herzlich willkommen im Pflegestützpunkt. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, aber viel zu selten offen angesprochen wird. Die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Kurz zu uns. Wir sind Studierende der Fachhochschule Joanneum in Graz aus dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege und befinden uns aktuell im vierten Semester. Wir sind Bianca,
Lea,
Lukas,
Laura,
Michael
und ich bin die Laura.
Wir möchten verstehen, wie psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden, welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben und was es braucht, um unsere mentale Gesundheit nachhaltig zu stärken. Heute stellen wir euch Frau Dierenbauer vor, eine erfahrene klinische und Gesundheitspsychologin aus dem Krankenhaus in Murtal. Ab dem 1. Juli könnte sie in ihrer eigenen Praxis in Lindenberg in Gössendorf finden, wo sie sich auf die Themen Zwänge, Ängste und Phobien spezialisiert hat.
Arbeiten Sie in Ihrem Beruf ausschließlich mit Menschen mit psychischen Erkrankungen oder gibt es auch andere Bereiche, in denen Sie tätig sind?
Also Menschen mit psychischer Erkrankung ist natürlich im Endeffekt unser Hauptklientel. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo wir vielleicht präventiv arbeiten, ob es die betriebliche Gesundheitsförderung ist, ob es zum Beispiel auch die Tabakentwöhnung ist oder Stressmanagement, gesundes Führen. Aber unser Hauptschwerpunkt in der Praxis, sowohl im Krankenhaus, auch im niedergelassenen Setting, sind definitiv Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Wie würden Sie die gesellschaftliche Einstellung gegenüber psychiatrischen Erkrankungen im Generellen wahrnehmen? Gibt es da Unterschiede in der Stigmatisierung, je nach Altersgruppe, je nach Geschlecht, wenn Sie so ein breites Patientenspektrum haben?
Ja, also man merkt definitiv Unterschiede. Man merkt auch in den letzten 10 Jahren, seit wir aktiv sind, definitiv Unterschiede. Also es war vor 10 Jahren die Stigmatisierung gerade im ländlichen Raum sicher noch um einiges höher, als es jetzt ist. Es wird mit den Jahren auch immer mehr Weiterempfehlungen oder dass das einfach so thematisiert wird im Freundeskreis oder in der Familie und dann werden Leute sozusagen empfohlen, dass die zu uns kommen. Aber was man schon merkt, ist so, dass ganz oft die Angst ist, was sagt der restliche Ort dazu, was sagt mein Umfeld dazu, was sagen die dazu, wenn die sehen, dass ich daherkomme oder dass ich die Praxis verlasse. Also das ist sicher mit ganz vielen Ängsten verbunden. Und auch das Alter macht sicher einen großen Unterschied. Meine Kollegin hat sehr viele Jugendliche, ich habe auch viele junge Erwachsene. Und da merkt man einfach, allein mit TikTok und Instagram und so weiter, dass die dann sagen, hey, ich habe das gesehen, ich weiß, ich bin nicht allein. Es geht irgendwie mehr Menschen so, oder die dann schon mit Symptomen kommen und sagen, eigentlich habe ich mir immer gefragt, warum bin ich so? Und dann habe ich dieses und jenes Reel oder Video gesehen. Und jetzt merke ich einfach, dass mir das vielleicht gut tun könnte.
Was bedeutet Stigmatisierung?
Ja, Stigmatisierung bedeutet für mich, dass ich im Endeffekt Konsequenzen für das habe, wie ich einfach bin, dass es, wenn ich da irgendwo nicht der Norm entspricht, dass das irgendwelche Folgen hat und eben nicht nur positive, sondern auch sehr viele negative Folgen.
Wenn Sie so durch die Stadt spazieren, nehmen Sie Stigmatisierung aktiv wahr?
Auf jeden Fall. Also in unterschiedlichen Ausprägungen, würde ich sagen. Ich glaube, in Graz sind wir Meister des Wegschauens. Also wenn da Leute irgendwie nicht der Norm entsprechen oder auffälliger sind, je nach Auffälligkeit sind dann unterschiedliche Strategien. Also ich erlebe, wenn dann wirklich so Selbstgespräche geführt werden oder irgendwie Leute wirklich sehr auffällig sind in einem psychiatrischen Kontext, dass ganz viel weggeschaut wird, genauso auch bei Menschen mit Behinderung, dass die vielleicht ignoriert werden und wo man dann oft merkt, dieses Wegschauen macht mit den Leuten noch viel mehr, als wenn man dann mal hinschaut und das irgendwie thematisieren könnte oder so. Also gerade dieses vermehrte Wegschauen. Anders, wenn Leute dann vielleicht irgendwie auffälliger angezogen sind oder so ein bisschen ja, anders sind wie der Rest, dass da dann vielleicht gegafft wird oder so. Also es ist unterschiedlich, aber es ist beide Stigmatisierung. Ob es jetzt dieser komplette Verlust vom Blickkontakt ist oder dieses Anstarren, das macht natürlich was mit jemandem, wenn der rausgeht und vielleicht eh schon das Gefühl hat, er wird irgendwie beobachtet.
Und was würden Sie sagen, mit welchen Vorurteilen spezifisch psychischen Erkrankungen betreffend sind Sie da als Psychologin und auch Ihre Patientinnen und Patienten am meisten konfrontiert?
Also ich höre ganz oft gerade von der älteren Generation, wenn die zu mir in die Praxis kommen, ich hätte nie geglaubt, dass ich sie mal brauche. Also weil das was ganz angstbesetzt, das ist, ich habe Angst, verrückt zu werden. Ich habe Angst, das irgendjemandem zu sagen, weil dann glauben die, ich bin deppert, ich brauche einen Vogeldoktor oder was auch immer. Also das ist gerade bei älteren Generationen noch immer total vertreten. Bei den Jungen ist es mehr so, ja, da hat irgendwie jeder mal einen Therapeuten oder mal mit jemandem geredet. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen das amerikanische Modell, wo die USA halt für uns Psychologen und Psychotherapeuten doch oft Vorbild ist, weil das dort einfach normal ist, dass man nicht mit jedem Problem sich selbst total beschäftigen muss, sondern dass es auch angenehm ist, mit einem Profi einfach seine Dinge aufzudröseln. Weil wir sehen ganz oft, dass es vielleicht Ängste wären oder einfach Muster, Verhaltensweisen, die dysfunktional sind, aber am Anfang nur super behandelbar wären. Aber wenn ich mit meinem Problem dann 10, 15 Jahre alleine bin und das Gefühl habe, ich kann das eigentlich an niemanden sagen, weil das so furchtbar ist, dann wird das natürlich immer mehr und dann braucht es auch länger, um das Ganze wieder behandeln zu können.
Wir haben es schon ganz kurz angesprochen. Wie schaut die Bereitschaft aus, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und wie erleben Sie Reaktionen von Patientinnen, wenn sie erstmal psychologische Hilfe dann tatsächlich in Anspruch nehmen?
Also die meisten haben wirklich Angst davor, wobei das besser wird und gerade im Krankenhaus auch oft so ist, dass die Leute sich denken, naja, wenn es angeboten wird, dann probiere ich das halt mal aus. Aber dass es natürlich definitiv Ängste davor gibt und die meisten so nach dem ersten Kennenlerngespräch total überrascht sind. Also darum ist uns auch immer wichtig, wie wir so auftreten, ob es jetzt ist im Internet oder dass die Leute es sozusagen mal zu uns schaffen. Weil wenn sie dann mal sehen, hey, wie ist ein psychologisches Gespräch wirklich, ich muss mich dort nicht auf irgendeiner Couch legen oder ich werde da jetzt auch nicht hypnotisiert oder mit mir passiert irgendwas, was ich überhaupt nicht will, sondern wo wir wirklich sagen, na, wir reden über das, soweit sie es wollen, was ihnen wichtig ist und sie geben dann auch vor, sozusagen, was das Ziel ist und da, das erarbeiten wir dann einfach gemeinsam. Ich quasi als Profi für die Methoden und für die Psychologie und für den Background dahinter, aber der Patient als Profi für sein eigenes Seelenleben. Also das ist dann wirklich so eine Allianz gemeinsamer therapeutischer und das ist dann für beide Seiten total bereichernd und ich denke auch für unsere Patienten eine total schöne Erfahrung.
Damit wir hier gleich nochmal einhaken können, wie lange dauert es denn, die Überwindung von den Patienten, dass sie sich psychologische Hilfe suchen?
Also da kommt es wirklich sehr aufs Umfeld drauf an. Wenn ich vielleicht eine Familie habe oder einen Freundeskreis, die dahingehend schon positive Erfahrungen gemacht haben, die sagen, ja, hey, das kenne ich irgendwie, geh da doch irgendwo mal hin und red mit jemandem, dann ist oft die Überwindung auch nicht so groß. Aber wenn das vielleicht eine Familie ist, die sagen, wenn man einen Psychologen braucht, ist quasi eh schon alles vorbei und du bist doch nicht krank und reiß dich doch einfach ein bisschen zusammen, sei doch einfach normal, dann macht das natürlich schon was mit einem und dementsprechend braucht es dann einfach länger, dass man sich dann wirklich das eingesteht und Hilfe sucht.
Gibt es Ihrer Erfahrung nach da einen Zusammenhang von dem Verhalten von Fachpersonal im medizinischen oder therapeutischen Bereich zu, wie sehr das angenommen wird?
Ich glaube, wenn wir es schaffen, im medizinischen Bereich zu zeigen, dass das was ist, was normal ist, was sein darf, wenn wir die Lebenszeitprävalenzen anschauen von psychischen Erkrankungen, da sind wir zwischen 25% und 50%, je nach Studie. Das heißt, irgendwann in unserem Leben werden sehr viele Menschen, also sehr viele von uns, eine psychische Krise haben und vielleicht Unterstützung bedürfen. Und je normaler das für uns als Fachpersonal ist, umso mehr nehmen wir die Hemmschwelle. Also wenn zum Beispiel das von Hausärzten oder wem auch immer empfohlen wird und die sagen, ja, das wäre als Unterstützung vielleicht gescheit. Wir stellen die Behandlung auf mehrere Säulen einfach auf, damit es ihnen besser gehen kann. Dann glaube ich, wird das auch gut aufgenommen und überspitzt formuliert, wenn der Arzt sagt oder wer auch immer, sind Sie Ihnen sicher, dass das brauchen? Mein Psychologen wird schon geben, aber weiß ich nicht. Also viele kommen eh ohne zurecht. Brauchen Sie das wirklich? Dann wird halt umgekehrt das sehr hoch sein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir dann vielleicht keine Hilfe suche, dass ich mir innerlich denke, Maria, also ich muss das auch irgendwie mit mir selbst ausmachen, ich muss das irgendwie selber schaffen, weil wenn ich zum Psychologen gehe, ist dann alles schon verloren.
Und was würden Sie sagen, tun Sie persönlich oder gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, um zur Entstigmatisierung beizutragen?
Also uns ist eben wichtig, ein transparenter Umgang, dass die Psychologie auch nicht irgendwie ein Geheimnis ist oder was bei uns sozusagen passiert jetzt grundsätzlich, dass man einfach das auch nach außen trägt, egal ob es berufspolitisch ist oder im Umfeld, dass man sich sagen traut, dass man Psychologe ist, gell? Auch solche Dinge, weil da kommen dann seit dem Studium immer, warum Psychologe? Gell? Hast du selbst irgendein Problem? Oder bis hin zu, was denke ich jetzt gerade? Kannst du meine Gedanken lesen? Also ich glaube, da gibt es noch immer viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das ist einfach auch, wie wir das leben. Egal, ob es berufspolitisch ist, in Vereine. Wir legen eben auch viel Wert, dass wir in unsere Gemeinden aktiv sind, dass wir uns da beteiligen, dass wir vielleicht Vorträge halten und solche Dinge. Ob es jetzt bei Selbsthilfegruppen oder sonstigen ist, dass man einfach merkt, das ist einfach ganz was Normales, so wie ich bei Zahnschmerzen zum Zahnarzt gehe, so wie ich mit Herzproblemen zu meinem Internisten gehe mit solchen Problemen oder mit Ängsten oder was auch immer, auch zu der Stelle, wo mir dann auch wirklich geholfen werden kann oder wo man gemeinsam dann eben wirklich das gut erarbeiten kann, was man braucht.
Gibt es Maßnahmen oder Ansätze, die Sie der allgemeinen Bevölkerung mitgeben können, die wirksam sind im Umgang mit Vorurteilen gegen psychiatrische Erkrankungen? Was kann man da machen, um dann nicht genauso mitzustigmatisieren?
Also das Wichtigste ist, sich zu vergegenwärtigen, dass jeder Mensch auch mit einer psychischen Diagnose ein Mensch ist und das in erster Linie. Also auch wir sehen in unserer Praxis nicht Diagnosen, sondern wir sehen Menschen, wir sehen Personen, wir sehen Männer, Frauen, was auch immer. Und das ist sozusagen das Wichtigste, dass ich den Menschen mal als Ganzes wahrnehme, weil das ist einfach nur ein kleiner Teil von dieser ganzen Person, von dieser ganzen Persönlichkeit, aber nicht alles. Und da gibt es sicher viele wunderbare Eigenschaften an demjenigen zu entdecken, die ich mir aber komplett verbaue, wenn ich eigentlich nur diese Erkrankung sehe. Und so versuchen wir das eben auch zu leben und so denke ich, wäre der wichtigste Weg für alle anderen Menschen, dass es wie bei so vielen anderen Orten der Diskriminierung einfach wichtig ist, den ganzen Menschen zu sehen und das wirklich nur als ein Teil zu betrachten, weil dann haben die anderen auch nicht das Gefühl, ich bin nur mehr Angst, ich bin nur mehr Depression, ich bin nur mehr Persönlichkeitsstörung, sondern ich bin die Katharina und das ist halt ein Teil von mir, aber nicht alles, was mich ausmacht.
Gibt es in Ihrem Arbeitsumfeld auch Fort- und Weiterbildungen oder Schulungen genau zu diesem Thema zur Entstigmatisierung?
Das ist sicher was, was in vielen Fortbildungen immer wieder vorkommt. Auch eben dieser Umgang, vor allem auch das Offensein, wenn Patienten zu uns kommen, die nicht in irgendeiner Schublade zu stecken, das ist sicher was, was uns begleitet vom Studium weg, weil diese empathische Grundlage einfach ja die ultimative Bedingung ist, damit wir einfach gut arbeiten können.
Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach gesamtgesellschaftlich oder im Gesundheitssystem ändern, um psychische Erkrankungen stärker zu entstigmatisieren?
Dass man eher wirklich die gleiche Behandlungsbedürftigkeit und Wichtigkeit wie körperliche Erkrankungen zuschreibt. Egal, ob es jetzt in der ganzen Versorgungssituation in der Steiermark ist, ob im stationären, im ambulanten Bereich, dass diese Dinge auch wirklich bezahlt werden. Also seit 01.01.2024 gibt es ja die Teilrefundierung für klinisch-psychologische Behandlung, aber es ist nur eine Teilrefundierung und dieser Kostenfaktor ist ein enormes Hindernis, gerade für Menschen, die das wirklich brauchen würden, aber nicht über diese finanziellen Mittel verfügen. Und so geht das halt da auch wieder total auseinander. So diese Schere der Zweiklassenmedizin, habe ich eine Zusatzversicherung, bin ich gut situiert, dann wird mir da geholfen, dann schaffe ich das gut aufzuarbeiten und wenn es mir nicht so geht, stehe ich auf einer halbjährigen Warteliste für irgendein Erstgespräch irgendwo und natürlich brauchen die Menschen aber genau die gleiche Hilfe und ich glaube, das ist noch immer was, wo dem Körperlichen halt noch viel mehr Bedeutung zugemessen wird als dem Psychischen, wo wir aber eigentlich wissen, dass auch für die Krankenstände, für die Arbeitsleistung und so weiter die psychischen Gründe genauso essentiell sind und teilweise zu viel mehr, viel längere Krankenstände führen.
Was würden Sie sich als selbstständige klinische Psychologin von Medien oder Politik wünschen, um Verbesserungsvorschläge für die Zukunft zu nennen?
Also auf jeden Fall, dass es normalisiert wird, dass das auch was ist, was sie einfach widerspiegelt, ob es jetzt in irgendwelche Medienkampagnen oder sonstiges ist und natürlich auch dieser finanzielle Aspekt, dass es da einfach viel mehr Mittel gibt, um das einfach zu ermöglichen und zugänglich zu machen. Und wir wissen einfach, je mehr das im alltäglichen Gespräch ist, also so zum Beispiel bei Corona war das einfach was, wo die psychische Gesundheit, die immer mehr thematisiert worden ist, wie geht es uns damit und so weiter. Und das wäre natürlich was, was wünschenswert wäre, dass wir das immer mehr schaffen, dass es wirklich ist, nicht nur wie geht es mir körperlich, sondern genauso auch, wie geht es mir psychisch über alle Lebensbereiche und auch über alle Lebensalter hinweg.
Und haben Sie persönlich durch Ihre Arbeit etwas über psychische Erkrankungen gelernt, das Sie früher nicht gewusst haben?
Ich glaube, wie häufig es vorkommt, das war sicher was, was mich im Laufe meines Studiums überrascht hat. Aber gleichzeitig auch, ich komme aus einem Elternhaus mit einem medizinischen Background, also angefangen bei meiner Oma, die in der Psychiatrie als Krankenschwester tätig war, ist es, und ein Onkel, der Down-Syndrom gehabt hat, ist es einfach was in unserer Familie wenig tabuisiert worden ist, wo ich aber sehr schnell schon als Kind gemerkt habe, dass es aber gesellschaftlich auf jeden Fall stigmatisiert und tabuisiert wird, angefangen vom Beruf, von meiner Mutter, von meiner Großmutter bis hin zur Erkrankung, von meinem Onkel. Und das ist sicher was einen begleitet. Und wo ich dann gemerkt habe, das ist eben nicht überall selbstverständlich, auch wenn ich Psychologie studiere, dass ich eben an dieser Entstigmatisierung arbeite oder darüber wenigstens reflektiere.
Was möchten Sie den Menschen sagen, die Vorurteile gegenüber anderen Menschen mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen haben?
Dass es einfach jedem passieren kann. Dass es nur, weil es mir jetzt gut geht, nicht heißt, dass es mir in einem halben Jahr, in einem Jahr gut gehen wird. Dass in unserem Leben immer irgendwas passieren kann. Ob es ein Todesfall von einem geliebten Menschen ist, ob es ein Autounfall ist, was auch immer. Das sind einfach Dinge, die passieren. Und die dann dazu führen können, dass wir einfach auch in dem Setting Hilfe bedürfen und dass es dann, glaube ich, wichtig ist, auf Verständnis zu stoßen, auf Unterstützung zu stoßen. Also es kann einfach im Endeffekt jeden treffen. Und wie gesagt, bei der Lebenszeitprävalenz sehen wir einfach, das ist was, was einfach sehr vielen Menschen irgendwann mal trifft. Ob jetzt, ob im Alter, ob als Elternteil oder als Angehöriger. Also das ist einfach was, wo wir wahrscheinlich irgendwann in Kontakt kommen werden mit Betroffenen und uns dann überlegen müssen, wie würden wir selbst behandelt werden wollen.
Kommt es teilweise vor, dass man als Psychologe noch selbst stigmatisiert? Und was könnte man konkret tun, um nicht selbst zu stigmatisieren?
Es gibt sicher so einen blinden Bereich, und wo wir Supervision und Selbsterfahrung einfach auch natürlich in Anspruch nehmen müssen, um da immer wieder mal hinzuschauen. Weil am Ende des Tages ist von Stigmatisierung wahrscheinlich niemand gefeit. Oder wenn man jemanden sieht, den in irgendeiner Schublade zu stecken, in unterschiedlichen Kontexten. Aber wichtig ist, glaube ich, da einfach eine Bewusstheit zu haben, dass das auch menschliche Dinge sind, da hinzuschauen, darüber zu reflektieren. Weil dann ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht gibt es Gruppen, mit denen man überhaupt nicht arbeiten kann, dann schickt man die halt an einen Kollegen oder eine Kollegin. Und sonst einfach das gut für sich selber aufzuarbeiten, hinzuschauen und eben noch viel mehr drauf zu achten, wie man mit denjenigen dann umgeht.
Könnten Sie uns erklären, wie so ein Erstgespräch abläuft?
Ja, also es ist so, dass wir mal telefonisch den Termin vereinbaren, denjenigen dann bei uns mal willkommen heißen und dann einfach mal die organisatorischen Rahmenbedingungen klären. Ganz wichtig ist eben auch da die Verschwiegenheitspflicht, damit jeder weiß, was auf ihn zukommt und einfach das Ganze drumherum, mal das Organisatorische. Und dann schaut man eben mal sozusagen, was ist so los in dem Leben von demjenigen? Wie ist die Lebenssituation? Wie geht's dem? Was sind vielleicht gerade so Themen, die wichtig sind? Also einfach ganz global mal die Person kennenzulernen. Und ich sage mal, das Wichtigste beim Erstgespräch ist, dass derjenige weiß, ob ich ihm sympathisch bin und umgekehrt, weil eine gewisse Grundsympathie und ein kleines Grundvertrauen braucht es dann doch, um arbeiten zu können. Und es kann dann nicht jeder zu Gesicht stehen. Aber wenn ich am Vortag so das Gefühl habe, ich will zu der gar nicht hingehen und der irgendwas erzählen, was bei mir los ist, dann wäre es einfach das Falsche. Das heißt, wir schauen einfach mal, wir checken einander sozusagen ab, schauen, ob eine gewisse Sympathie da ist und ob das passt. Und versuchen dann im besten Fall schon gemeinsam ein bisschen so das Problem abzustecken oder einfach auch schon vorsichtig ein Ziel zu formulieren, wo es einfach, was man gemeinsam erarbeiten soll, wo die Reise einfach hingehen soll, wo man dann auch schauen kann, was braucht es dazu, dass das dann auch so wird.
Wie lange dauert denn im Normalfall eine Sitzung bzw. eine Therapieeinheit?
Also eine Therapieeinheit dauert 60 Minuten. Im Ausnahmefall, zum Beispiel, wenn wir Konfrontation machen oder Paartherapien, wo man vielleicht mehr Zeit braucht, sind es maximal 2 Einheiten. Aber man merkt dann einfach auch, dass auch diese psychische Arbeit für den Klient und natürlich auch für einen Therapeuten anstrengend ist und man dann einfach wirklich merkt, der Kopf raucht, es ist emotional anstrengend und meistens sind deshalb eben diese 60-minütigen Einheiten ausreichend.
Wie lange sind Patienten dann im Durchschnitt in Therapie, im Gesamten?
Das ist je nach Krankheitsbild einfach total unterschiedlich. Also wir haben vielleicht, wenn es anlassbezogen ist, zum Beispiel eben Trauerfall, es war irgendwie ein Verkehrsunfall oder es ist jemand verstorben und da braucht man einfach Begleitung. Das ist meistens einfach 5, 6 vielleicht Einheiten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Bei den Ängsten ist es so, da wenden wir jetzt Konfrontationstherapie an bei Ängsten und Zwängen. Das sind meistens Kurzzeittherapien, da bewegen wir uns zwischen 10, 15 Einheiten ungefähr, je nachdem, wie schnell das mit der Konfrontation funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Dinge, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, die einfach eine viel längere Begleitung erfolgen, also wo man dann teilweise eher von Jahren reden, wo die Menschen einfach in Behandlung sind. Aber so der Schnitt bei uns, würde ich sagen, kommt um die 15 Mal.
Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn ich jahrelang in Behandlung bin? Da komme ich alle 2 Wochen einmal zur Sitzung, dann wird das besprochen. Und wie läuft das ab?
Genau. Also es ist eben unterschiedlich, je nach Problembereich. Meistens sind es dann einfach grundlegende Dinge, wo es um Beziehungserfahrungen geht, also vor allem so die Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben und wo wir dann viel Beziehungsarbeit leisten. Also für viele von unseren Patienten sind wir die erste positive, stabile Beziehung, die vielleicht im Leben erfahren. Und deshalb dauert das einfach so eine Zeit. Also da geht es wirklich teilweise um so Grundfertigkeiten, wie, was spüre ich gerade, was passiert da gerade in mir, wie gehe ich mit dieser oder jener Belastung um und gleichzeitig eben auch dieses Beziehungserfahren. Aber es gibt da eben Behandlungsmodelle, wo wir wissen, was einfach relevant ist in den einzelnen Problembereichen, bei den einzelnen Erkrankungen. Und das ist dann eben das, was Zeit braucht. Oder auch wenn Menschen traumatisiert sind, da braucht es sehr viel Vertrauen, da braucht es sehr viel Beziehung, bevor man da irgendwie mal hinschauen kann auf dieses Trauma. Als erstes vielleicht aus der Entfernung, aber um da irgendwann reinzugehen, das braucht oft Monate bis jahrelange Vorbereitungsarbeit. Und beim Ende von den Therapien ist es dann einfach so, da ist es auch sehr unterschiedlich. Wir haben viele Klienten, die vielleicht 2-mal im Jahr noch kommen. Wir sagen immer zu so Booster-Sessions, wo man dann einfach schaut, ja, was ist denn im letzten halben Jahr passiert? Was brauchst du noch? Gibt es noch irgendwelche Themen oder ist irgendwas wieder rausgekommen? Ist irgendwas wieder intensiver worden? Weil das Ziel von jeder Behandlung wäre im Endeffekt, dass wir so viel Kompetenz gemeinsam mit dem Patienten, mit den Klienten erarbeiten, dass sie es in Folge schaffen, diese ganzen Herausforderungen und Krisen selbst zu meistern. Also wirklich diese Selbstwirksamkeit aufzubauen und diese Problemlösefähigkeit, um das dann selbst alles umzusetzen ohne uns.
Mein Name ist Manuel Pfeilstecher, ich bin psychiatrisch diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger seit 2000, ja schon ein paar Jahre her und habe 8 Jahre auf Zentrum für Suchtmedizin, Akutpsychiatrie gearbeitet und bin seit 2017 an der FH Joanneum. Ich verantworte hier den psychiatrischen Fachbereich, also den psychiatrisch-pflegerischen Fachbereich, unterrichte überwiegend in diesen Fächern und verantworte auch das Projekt, das Sie da gerade umsetzen.
Wie häufig haben Sie in Ihrem Arbeitsalltag mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun gehabt?
Nachdem ich auf der Psychiatrie gearbeitet habe, grundsätzlich mit überwiegend psychiatrischen Erkrankungen, der Rest waren Arbeitskolleginnen.
Wie nehmen Sie die gesellschaftliche Einstellung gegenüber von psychiatrischen Erkrankungen wahr?
Puh, schwere Frage, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt, das merkt man schon, vor allem über Social-Media-Kanäle, Strömungen, wo eine gewisse Offenheit suggeriert wird, transportiert wird, wo aufmerksam gemacht wird, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dass es einen großen Leidensdruck bei Betroffenen gibt und dass wir mit einer Offenheit die Themen angehen sollen. Und ich glaube gerade in den jüngeren Jahrgängen und in den jüngeren nachkommenden Generationen ist da sicher mehr Offenheit dem Thema gegenüber da. Auf der anderen Seite sehen wir schon, das lässt sich ja wissenschaftlich relativ gut nachweisen, also da gibt es viel Stigmaforschung, dass es gesamtgesellschaftlich viel Unsicherheit gibt im Umgang mit psychiatrischen Erkrankten. Diese Unsicherheit entsteht aus viel Unwissenheit heraus. Gleichzeitig ist viel Pseudowissen auch da. Wenn wir uns anschauen, wo kriegen die Leute Informationen über psychische Erkrankungen her, da wissen wir aus vielen Befragungen, die Einstellung gegenüber psychischen Erkrankungen entsteht viel über mediale Berichterstattung, viel über Film, Fernsehen etc. Und dass eine Unterhaltungsserie natürlich übertreibt, überspitzt und immer wieder Extreme darstellt, das liegt in der Natur der Sache von einem Unterhaltungsmedium, hat aber mit der Realität und mit der Wirklichkeit oft nichts zu tun. Das heißt, es ist für Unsicherheit und Unwissenheit in der Gesellschaft da. Es ist nach wie vor schon auch das Thema Ausgrenzung ein großes Thema, wenn es darum geht, kriege ich mit psychischen Erkrankungen einen Arbeitsplatz, einen gut bezahlten, im primären Arbeitsmarkt, wie werde ich in der Nachbarschaft aufgenommen mit einer psychischen Erkrankung, wie geht in einer Gemeinde, wie wird mit psychisch Erkrankten umgegangen, im Freizeitverhalten, bei Vereinen zum Beispiel. Also wir bewegen uns da tatsächlich auf einem breiten Spektrum von dem, wie in der Gesellschaft auf psychisch Erkrankte reagiert wird. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, trotzdem nachhaltig zu sensibilisieren auf das Thema und für Aufklärungsarbeit zu betreiben. Es ist, wenn wir uns anschauen, die Langzeitarbeitslosenzahlen, wo kommen die her, wo entstehen die? Das sind das überwiegend psychiatrisch erkrankte Menschen, die Langzeit, also über 90 Tage lang im Stück im Krankenstand sind. Das heißt, wir haben eine große Betroffenheit in der Gesellschaft. Und wir müssen aufklären, dass es diese große Betroffenheit gibt und dass die Leute nicht allein sind mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, also wenn sie psychiatrisch erkrankt sind. Und da, glaube ich, haben wir gesamtgesellschaftlich gesehen einfach noch ganz viel Nachholbedarf.
Haben Sie selbst erlebt, dass Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen eben stigmatisiert oder anders behandelt worden sind?
Ja, vor allem im Gesundheitswesen, und das ist sicher ein Tabuthema. Ja. Wir bilden Gesundheitswesen aus. Ja. Die Frage ist immer, wie weit betrachten wir die Dinge selbstkritisch, wie weit schauen wir auf unsere eigene Verantwortung. Und wir sehen das in der alltäglichen Versorgung. Ja. Wir brauchen nur schauen. Psychiatrisch Erkrankte haben tatsächlich eine erheblich kürzere Gesamtlebenserwartung. Ja? Und zwar nicht, weil psychische Erkrankungen grundsätzlich zum Sterben führen, sondern weil psychiatrische Erkrankte dann ständig im Gesundheitswesen auf ihre psychische oder psychiatrische Diagnose runterreduziert werden und andere Symptome und andere Erkrankungen teilweise viel zu spät diagnostiziert und erkannt werden, auch dementsprechend viel zu spät behandelt werden. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einer strukturellen Stigmatisierung allein im Gesundheitswesen. Das sind Dinge, die passieren tagtäglich, ja. Und umso wichtiger ist, dass man das Thema angeht und Aufklärungsarbeit betreibt, vor allem auch im Gesundheitswesen.
Wie glauben Sie, wirkt sich eben die Stigmatisierung auf Patienten aus, also auf die Patienten selbst, um eben sich Hilfe zu suchen?
Stigmatisierung verhindert, glaube ich, ganz stark, dass Menschen rechtzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir uns das Krankheitsbild der Depression anschauen, dass Patienten teilweise 3 Jahre lang einen hohen Leidensdruck haben, bevor sie erstmals den Mut auffassen, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und da spielt die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und von der Therapie sicher ganz eine wesentliche Rolle. Irgendwo nachvollziehbar. Die Meinung darüber, was ist eine psychiatrische Erkrankung, was passiert in einer Psychiatrie, wie funktioniert Therapie, da gibt es ganz viel Mythos. Ja, und ganz viel Fehlinformation. Und Betroffene sind aber von dieser Fehlinformation genauso betroffen. Ja? Also jemand, der erkrankt an einer psychiatrischen Erkrankung, hat ja genauso die Vorurteile und diese vielleicht oft negative Meinung, so, Psychotherapie, da kann ich nicht hingehen und was halten die anderen von mir? Wie erkläre ich das mein Chef, wenn ich jetzt dann wochenlang weg bin? Ja, weil es ist ja offenbar psychiatrische Therapie bedeutet immer, dass man Wochen und Monate lang vom Erdboden verschwunden ist. Und das trägt alles dazu bei, dass Betroffene viel, viel zu spät Hilfe in Anspruch nehmen und der Leidensdruck, den die Leute dann selber in sich spüren, der übertragt sich ja dann auch auf die Familie, auf das soziale Umfeld. Das heißt, dieses Leiden ist ja kein individuelles Leiden, sondern ein systemisches, also ein familiensystemisches, ein arbeitssystemisches. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die Ausgangsfrage.
Wie sie das auf Patienten auswirkt, also ob sie dir dann eher Hilfe suchen.
Genau, also das wirkt sich ganz sicher so aus, dass professionelle Hilfe später in Anspruch genommen wird. Wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, die grundsätzliche Lebenserwartung ist eine andere, also die ist bedeutend niedriger, um viele Jahre niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Wir sehen Ausgrenzungstendenzen, wenn wir zum Beispiel in Schulen reinschauen, ja, es ist... Stellen Sie sich vor, zwei Kinder, die Sie gut verstehen, und von dem anderen Kind die Eltern sind psychisch erkrankt. Wir wissen das, wenn wir dann diese Dynamiken anschauen, dass in der Familie bei den Eltern des anderen Kindes ganz viel Vorbehalt da ist. Ja, na, mit dem spielst nicht und schau, dass du andere Freunde suchst. Das ist alles Stigmatisierung. Davon sind die Leute dann betroffen. Das heißt, sind wir wieder bei dem Aspekt, es sind nicht nur die Patienten, die den Leidensdruck haben, sondern es leiden auch unter der Stigmatisierung da und die Kinder, die Geschwister, die Eltern etc. Also das ist nichts, was immer nur Einzelpersonen betrifft, sondern das ist bedauerlicherweise etwas, was immer ganze Systeme betrifft.
Und welche Rolle, glauben Sie, spielt dabei das Verhalten von Fachpersonal, zum Beispiel Ärztinnen oder eben unseren Pflegekräften da mit?
Welche Rolle spielt das? Natürlich eine ganz große. Wir sind nicht nur Pflegekräfte, wir sind nicht nur Ärzte, sondern wir sind allesamt auch Menschen. Und wir können nicht erwarten, dass jeder Mensch in allen Bereichen 100% aufgeklärt ist, 100% kompetent ist. Und natürlich spielt das alles eine Rolle. Wenn ich als Gesundheitsprofessionist negative Erfahrungen vielleicht schon einmal gemacht habe, dann wird das, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, auf meine Meinung und auf meine Einstellung entsprechende Auswirkungen haben. Also wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, vielleicht sind gefährlich. Dementsprechend trete ich dann am Neigenpatienten, der psychiatrische Diagnose hat, vielleicht auch schon ganz anders gegenüber. Und da gilt für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, seien das jetzt Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten, wer auch immer, und dass man Sensibilisierung auf das Thema braucht und vor allem auf den Aspekt, wo beginnt Stigmatisierung und wie weit ist vielleicht unter dem Deckmantel Selbstschutz nicht eigentlich schon eine Vorverurteilung von Betroffenen und von Patienten.
Und was tun Sie persönlich oder im Team auch, um Stigmatisierung abzubauen?
Ja, soweit wir die Möglichkeit dazu haben, als Lehrkräfte bzw. als Verantwortungsträger da im Studiengang haben wir eben dieses Projekt initiiert. Das Projekt, weil Wegschauen nicht drin ist, läuft bei Ihnen jetzt dann bereits im 5. Durchgang, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir erreichen seit 5 Jahren immer so zwischen 120 und 170 Studierende pro Jahrgang. Das heißt, die künftigen Pflegekräfte oder die zukünftigen DGKBs in der Steiermark oder in der Steiermark ausgebildet sind, die sind, ich hoffe, nachhaltig sensibilisiert auf das Thema. Und es ist auch, wir brauchen uns ja da keine Träumereien hingeben. Wenn wir im Arbeitsstress sind, wenn wir, weil vielleicht wieder ein paar Kollegen ausgefallen sind oder weil die Arbeitslast einfach so hoch ist, wie sie ist, wenn wir gestresst sind, dann werden wir auch nicht immer alle Bereiche, die wir da jetzt in 6 Semestern gelehrt und gelernt haben, 100% erfüllen können. Ja, das ist, wir werden immer mit gewissen Einschränkungen auf fachlicher Ebene, auf kommunikativer Ebene, auf sozialer Ebene, die werden wir einfach in Kauf nehmen müssen. Aber es geht um eine grundsätzliche Haltung und vor allem um die Bereitschaft darum, sich immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren, wenn jetzt irgendein Ereignis auf einer Station passiert ist oder wenn man gemerkt hat, okay, warum komme ich mit dem Patienten nicht klar, warum kommt der Patient nicht mit mir klar, dass man die Bereitschaft hat, zu hinterfragen und das kritisch zu beleuchten und sagen, okay, wie bin ich dem Patienten begegnet? Ja, habe ich irgendwie habe ich Vorurteile dem Patienten und seinem Krankheitsbild gegenüber? Und wenn wir das erreichen, dass sie zukünftige Pflegekräfte oder zukünftige DGKB, das ist der Verantwortungsbereich, den wir überhaben, diese Offenheit haben, sich selber zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren und zu überlegen, ja, das ist also dieser Schlagwort der Selbstreflexionskompetenz, ganz ein wichtiges, ich glaube, dann haben wir schon viel erreicht.
Und welche Maßnahmen halten Sie für besonders wirkungsvoll im Umgang mit Vorurteilen?
Aufklärung, ganz klar. Und diese Aufklärung muss aber auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren. Ja. Sie sind beide noch jung, aber denken Sie zurück an Ihre Schulausbildung. Wann und wo waren das einmal ein Thema? Ja, dass man sich auseinandersetzt mit psychischen Belastungen, mit psychischen Erkrankungen. Ganz ehrlich, wir wissen, das ist in ganz vielen Familien gibt es Herausforderungen. Wir wissen, dass die Schulzeit für ganz viele junge Menschen nicht einfach ist. Ja, wir haben einen wahnsinnig hohen Leistungsdruck in der Schule. Es ist aber nie ein Thema. Und in Wirklichkeit ist es etwas, wo wir eigentlich schon im Kindergarten anfangen müssen. Es gibt ganz viele Bestrebungen der Inklusion, wenn wir dann reden von beeinträchtigten Menschen. Da klammern wir aber psychiatrisch Erkrankte oder psychische Erkrankungen dann auch immer wieder gerne aus, zum gewissen Grad zurecht, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber diese Aufklärungsarbeit, die muss in allen Lebensphasen mitbegleitend passieren. Ja, ich denke daran zum Beispiel an Jugendarbeit, ja, Jugendgruppen, ob das jetzt bei der Feuerwehr ist, ob das jetzt bei der Landjugend ist, ob das die Blasmusik ist. Da gibt es ja Jugendgruppenverantwortliche und die können genauso aufgeklärt. Wie gehe ich dann damit um, wenn ein Kind zu mir kommt und sich mir anvertraut und es geht um psychische Erkrankungen, um psychische Probleme bei sich selber oder innerhalb der Familie. Das heißt, wir haben gesamtgesellschaftlicher ja, so viele Strukturen, wo man das zum Thema machen kann und das gehört halt viel mehr forciert. Und das in Wirklichkeit kostet es ja gar nicht so viel. Ja. Wenn ich jetzt, weil ich einfach eine Nähe dazu habe, das Rote Kreuz Steiermark hernehmen und ich ziehe alle Jugendgruppenverantwortlichen der Bezirksstellen zusammen und ich mache das dort einmal in einer Fortbildung zum Thema und sage, okay, ihr seid jetzt verantwortlich, das zu multiplizieren, rauszutragen zu jedem einzelnen Jugendgruppenleiter. Es gehört in die Grundausbildung dazu. Das ist aber, wie gesagt, bei der Feuerwehr nichts anderes, bei der Musik, bei der Landjugend, bei was auch immer für einen Verein. Es gehört in die Schulen ein, es gehört in jede Form der Ausbildung ein. Und es gibt ja gesetzliche Grundlagen, dass Arbeitgeber den Arbeitnehmern gegenüber Verantwortung haben, auch was das psychische Wohlbefinden angeht. Ja. Also wir hätten ganz viele Zugangsmöglichkeiten, nicht alle werden genutzt zum momentanen Zeitpunkt.
Hat es auf Ihrer Station zum Beispiel Vorgaben oder Guidelines gegeben, um Stigmatisierung zu vermeiden?
Nein, ganz klar. Also das ist ein Thema, das wird ganz wenig ehrlich besprochen, das wird ganz wenig offen besprochen. Was man bei uns dazu sagen muss, wir waren zu dem Zeitpunkt, das war vor der großen Bildungsreform, was die Pflege angeht, wir waren alle psychiatrisch grundausgebildet, das heißt, wir sind in der Grundausbildung auf diese Themenbereiche ganz anders vorbereitet worden. Ja. Was aber nicht heißt, dass nur weil ich die Ausbildung habe, dass ich immer völlig stigmafrei arbeite. Ja. Das, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir sind nicht davor gefeit, auch einmal ein Vorurteil zu haben und das irgendwo dann ins Arbeiten irgendwo zu übertragen. Aber institutionalisierte Vorgaben oder Fortbildungen oder Anleitungen, Guidelines, oder das hat es bei uns nicht gegeben und meines Wissens noch gibt es das auch jetzt noch nicht.
Ist auf Ihrer Station mit Patienten konkret über Stigmatisierung gesprochen worden?
War ein bisschen abhängig davon, von dem persönlichen und individuellen Interesse jeder einzelnen Pflegekraft jedes einzelnen Mediziners, aber ja, die Themen sind insofern auch angesprochen worden, weil die Stigmatisierung ja konkrete Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Ja, das heißt, die machen Erfahrungen, die machen meistens negative Erfahrungen, dass sie benachteiligt behandelt werden und das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf das psychische Befinden und dementsprechend ist es im Rahmen von therapeutischen, pflegetherapeutischen Gesprächen, im Rahmen vom Kennenlernen, vom des Prozesses, des Beziehungsaufbaus, war das natürlich immer wieder ein Thema. Also es ist thematisiert worden, es muss auch thematisiert werden, weil die Leute davon tatsächlich auch betroffen sind, diese Betroffenheit spüren und das auch reale Auswirkungen auf ihr Leben hat. Ja. Also von dem her ist es ein Thema, ist es thematisiert worden und es ist mit aufbereitet worden.
Soziale Medien sind ja vor allem bei Jugendlichen jetzt ein großes Thema und könnten die vielleicht auch eine große Rolle spielen in Hinsicht der Entstigmatisierung?
Können in beide Richtungen wirken. Ja, so wie ich ganz am Anfang einleitend schon gesagt habe, soziale Medien haben die Möglichkeit oder bieten die Chance, die Probleme sichtbar zu machen, bieten die Chance aufzuklären, bieten die Chance, eine Sensibilität auf die Themen zu erreichen. Das Problem Nummer eins aus den sozialen Medien ist, wir erreichen nur eine gewisse Zielgruppe. Also wir wissen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung tatsächlich nicht auf Social Media unterwegs ist, beziehungsweise nur stark eingeschränkt. Und die Frage ist halt, was genau verstehen wir heute unter Social Media? Ja, also das ist, wenn wir jetzt die größten Kanäle hernehmen, Insta, TikTok und so, also gerade bei den ganz Jungen dann, ich glaube, alles, was über 30 plus ist, hat auf TikTok nichts, nicht wesentlich was zu tun. Es ist jetzt eine böswillige Unterstellung, habe keine Evidenzen dazu. Aber also wir erreichen halt nur bedingt gewisse Gruppen, wobei ja das ja nichts Schlechtes ist. Ja. Also wenn ich sage, ich erreiche eine Alterskohorte über Social Media, dann muss ich den Weg natürlich gehen. Und wenn ich andere Altersgruppen über andere Medien erreiche, dann muss ich ja auch diese anderen Wege gehen können. Man muss Social Media aber schon sehr kritisch auch betrachten. Die lustigsten Social-Media-Posts waren jetzt am 1. April. Ja, am 1. April kommen dann so Posts wie, heute ist der einzige Tag im Jahr, in dem die Leute überlegen, ob das, was sie auf Social Media sehen, wirklich Wirklichkeit ist. Ja. Und das passiert zu wenig. Es wird zu wenig hinterfragt, ob die Dinge, die auf Social Media gepostet werden oder dort existent sind, ob das real ist, ob das wirklich ist. Das heißt, es kann heute jeder hergehen, sich hinstellen und etwas erzählen. Über psychische Erkrankungen, über die Auswirkungen, über die Diagnostik, über die Therapie darüber. Ob das, was derjenige oder diejenige tatsächlich so ist, ob das richtig ist, ob das evidenzbasiert ist, das lässt sich nur ganz, ganz schwer als Konsument überprüfen. Und da passieren auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auf Social Media gefährliche Dinge. Ja, psychiatrische Erkrankungen werden teilweise ad absurdum runter reduziert. Ja. Das heißt, dann sind junge Influencer, die das fast als cool verkaufen, oh, ich habe jetzt einen Autismus, weil ich habe diesen und jenen Test gemacht. Und das fast als Lifestyle verkaufen, wird dem, was ganz viele Autisten zum Beispiel aber im Leben, also wie sie dem Leben begegnen, wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise gerecht. Ja. Also viele Dinge werden dort ad absurdum geführt. Und da, also wenn ich es mir aussuchen könnte als Professionist, würde ich eher sagen, Social Media meiden, beziehungsweise wirklich, also Nein, meiden ist blöd gesagt. Es gibt gute, es gibt tolle Fachverbände, Fachverbandsbeiträge. Ja, also gerade aus Deutschland gibt es da viele Fachverbände, die auf den Social Media Kanälen wirklich wertvolle Informationen bringen. Aber es ist halt trotzdem bei einer gewissen Generation der junge, hübsche Influencer, der hat eine Reichweite. Der wird angeschaut und da muss man dann wirklich kritisch hinterfragen, ob das die Information ist, die ich als Betroffener oder als Professionist will, dass sie verbreitet wird.
Ja, vor allem verdienen sie halt damit ihr Geld, wenn sie zum Beispiel Fake News oder so verkaufen oder auch wenn man nur aufs Profil klickt oder das Video einmal anschaut, ist ja alles immer ein Profit.
Mhm. Genau. Und das muss man halt dann auch kritisch hinterfragen. Ja. Es ist ja, sie machen ja wissenschaftliche Ausbildung. Sie wissen, wie man Studien kritisch zu bewerten hat, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es geht ja in der Wissenschaft so. Ist da jemand dahinter, der bezahlt hat dafür? Das kann man auf das genau runterbrechen. Ja.
Was können wir oder was kann man als Pflegeperson tun, um nicht zu stigmatisieren.
Was kann man als Pflegekraft tun? Offenheit leben, offen bleiben, sich selber hinterfragen und den Anspruch an sich selber haben, sich immer weiterzuentwickeln. Und nicht so, jetzt habe ich meine Ausbildung, passt, jetzt bin ich Pflegekraft, ich bin fertig, sondern sich wirklich weiterzuentwickeln, dann auf unterschiedlichen Ebenen auch in die Tiefe mit manchen Themen zu beschäftigen. Sie machen eine generalistische Ausbildung und sie werden in irgendeinem Bereich dann Fuß fassen und auch dann geht es darum, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren, sich zu interessieren, die Auswirkungen zu hinterfragen auf jeden Einzelnen und mit dieser Offenheit, mit einer gewissen Selbstkritik und mit einer Selbstreflexionsfähigkeit, glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
Was haben Sie durch Ihre Arbeit über psychische Erkrankungen gelernt, das Sie gerne früher gewusst hätten vielleicht?
Ui, dass es einen Normalitätsbegriff kaum gibt. Psychische Erkrankungen werden im Kontrapunkt zu was ist normal gestellt. Und lange Zeit war das Thema, es gibt ein Normal. Ja, gerade als Jugendlicher, ja, man orientiert sich an einem Normal, wo auch immer das herkommt und wie auch immer das generiert wird, sei mal dahingestellt. Ja. Aber dieses Normal, ja, das glaube ich, das gibt es einfach nicht.
Was ist normal?
Genau das ist es. Ja. Und das habe ich in meiner Ausbildung und im Tun mit den Menschen, ja, nicht nur mit den psychischen Erkrankungen, sondern wirklich im Austausch mit den Menschen dann gelernt, anormal in dem Sinn, wie wir es oft gerne hätten. Das ist ja in der politischen Diskussion immer wieder so. Ja, wir orientieren uns an Normalitätsbegriffen. Ja. Aber ich glaube, dass es den einfach nicht gibt. Und das war für mich sicher eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich dann auch mitgenommen habe. Vor allem, weil es von einem selber ganz viel Stress und Druck wegnimmt. Ja? Weil wenn ich ständig am Normalitätsbegriff hinterherlaufe und den vielleicht nicht erreichen kann, dann entsteht daraus ein Leidensdruck. Und wenn ich für mich selber aber anerkenne, hey, dieses Normal, ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das, was ich bin, so wie ich bin, das ist für mich normal und das passt und das ist gut so, dann nimmt das auch ganz viel Druck aus.
Wenn du dich gerade überfordert, verloren oder allein fühlst, dann hol auch du dir Hilfe. Du findest Anlaufstellen, die dir rund um die Uhr zur Seite stehen, in unserer Beschreibung.
Tschüss, jo. Baba.
Diese Sendung Pflegestützpunkt wurde produziert von Studierenden vom Institut für Gesundheits- und Krankenpflege der FH Joanneum Graz. Im Rahmen des Studiumprojekts »Weil Wegschauen nicht drin ist« zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen haben die Studierenden einen Spezial-Radio-Workshop erhalten und im Rahmen des Workshops diese Radiosendung produziert. Interviews geführt haben sie mit folgenden Personen: Frau Katharina Dirnbauer, sie ist klinische und Gesundheitspsychologin, und mit Manuel Pfeilstecher, er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Lektor am Institut für Gesundheits- und Krankenpfleger der FH Joanneum Graz. Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit an die Studierenden, Lea Petritsch, Bianca Puchmüller, Michael Rechberger, Laura Reicher, Laura Reitner und Lukas Reif. Und ein Danke an Walter Moser für die Workshop-Leitung und Begleitung. Karin Schuster verabschiedet sich. Schönen Tag, alles Liebe, ciao, ciao.
Das war der Pflegestützpunkt als Podcast. Jederzeit und überall.